Sehr geehrter Herr Professor Pernis, sehr geehrte Parlamentarier, meine Kollegen aus dem Europäischen Parlament, Herr Wieland, zusammen mit uns. Exzellenzen, vielen Dank für Einladung. Die Humboldt-Universität ist ein Symbol der Veränderungen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Europa stattgefunden haben. Wie der halbe Kontinent befand sich auch diese Universität viele Jahre lang hinter dem eisernen Vorhang. Und wie die Länder Mittel- und Europas ist sie friedlich befreit worden. Diese Universität ist wieder zu einem Ort geworden, an dem freie Ideen geboren werden. Ideen wie jene, die Joschka Fischer vor beinahe 10 Jahren hier initiiert hat und die über Löcken bis nach Lissabon gelangt ist. Dank dieser Idee haben wir heute einen neuen, gelungenen Vertrag. Lissabon-Vertrag. Jetzt wechsle ich ins Polnische. Drodzy przyjaciele,
liebe Freunde, lasst uns einen Moment lang darüber nachdenken, an welchem Punkt sich Europa heute befindet und wohin es in Zukunft gehen wird. Ich möchte auch eine mögliche Methode vorschlagen, die Union effizienter und bürgernäher zu gestalten, sowie die Außenpolitik der Europäischen Union zu stärken. Aber bevor ich diese 3 Punkte aufgreife, gestatten Sie mir einige Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand, zu dem, was wir schon wissen, was sich auch nicht direkt aus dem Lissabonner Vertrag ergibt. Ein neuer Vertrag bietet auch eine neue institutionelle Ordnung für Führung der Europäischen Union. Es ist noch zu früh zu sagen, wie diese Ordnung in endgültiger Form aussehen wird, aber wir können heute erste Schlüsse ziehen. Der Vertrag von Lissabon hat eine völlig neue europäische Institution geschaffen, den Europäischen Rat, also ein Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Auch die Kompetenzen des Europäischen Parlaments, des Ministerrats und der Europäischen Kommission sind neu definiert worden. Diese 3 Institutionen hatten wohlgemerkt auch ihre formellen Grundlagen im Vertrag von Nizza und in den früheren Verträgen. Wie Sie sehen, ist das berühmte institutionelle Dreieck, das Europäische Parlament, der Ministerrat der Europäischen Union und die Europäische Kommission, jetzt zu einem Viereck geworden. Hierbei handelt es sich nicht um eine geometrische, sondern um eine wesentliche politische Veränderung. Einige scheinen sich in dieser neuen politischen Geometrie noch nicht auszukennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon für einige Politiker, auch solche in führenden Positionen, eine große Überraschung darstellen. Die Mitgliedstaaten begreifen jetzt erst allmählich, wofür sie sich mit der Ratifizierung des Vertrages von Lissabon eigentlich entschieden haben, und manche finden sich nur schwer damit ab. Ein weiteres Mal in der Geschichte der europäischen Integration stehen wir vor einer Entscheidung zwischen der Gemeinschaftsmethode und der Methode der Regierungszusammenarbeit. So war es auch früher. Der Lissabonner Vertrag sollte die Europäische Union und die Gemeinschaftsmethode stärken, aber an diesem entscheidenden Moment der Einführung des Vertrages scheuen einige vor dem vollendeten Werk zurück und versuchen, die europäischen Institutionen zu schwächen. Das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Bürger und Politiker müssen sich über eines im Klaren sein: wenn wir heute die Europäische Union schwächen, stärken wir damit die Nationalstaaten nicht, sondern wir schwächen sie. In einer globalisierten Welt wird es keine starken europäischen Staaten geben, wenn es keine starke Europäische Union gibt. Denn es ist die globalisierte Welt, die die Nationalstaaten der Europäischen Union schwächt. Zum Glück haben wir in Europa bereits die kritische Masse erreicht. Wir sind bereits ein System kommunizierender Röhren, in dem der Ausfall eines Elements, eines Röhrchens in diesem komplizierten System die Gesamtheit in Mitleidenschaft zieht. Ein Zurück soll es nicht geben. Ein Zurück zur Politik der nationalen Egoismen wird uns nichts bringen. Je schneller die Bürger und Politiker dies begreifen, desto schneller werden wir unser System verbessern können auf Grundlage des Vertrages von Lissabon. Der Vertrag spricht ganz klar von der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas. Leider ist es nicht ausgeschlossen, dass sie zu einer Union der politischen Führung anstatt zu einer Union der Bürger wird. Denn es sind gerade die europäischen Staats- und Regierungschefs, die im Europäischen Rat dieser neuen Institution ihren Sitz haben. Das Entscheidungszentrum kann sich möglicherweise zum Europäischen Rat hin verschieben, der per Definition keine gemeinschaftliche Einrichtung ist, sondern eine Institution der Regierungszusammenarbeit. An dieser Stelle stellt sich die Frage nach der politischen Verantwortung dieser Institution, denn in jeder Regierungsstruktur muss es ein System zur Erhaltung eines ausgewogenen Kräfteverhältnisses geben. Der Vertrag von Lissabon hat ein solches System eingerichtet, ein System der Erhaltung eines ausgewogenen Kräfteverhältnisses zwischen dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament. Auf diese Weise haben wir ein Zweikammersystem der Gesetzgebung auf europäischer Ebene geschaffen, ähnlich dem, wie sie in vielen Mitgliedstaaten existieren, wie zum Beispiel hier in Deutschland oder in Österreich. Das Europäische Parlament hat das Mitentscheidungsrecht mit dem Rat in beinahe allen Gesetzgebungsverfahren erworben. Auf diese Weise wird ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den zwei Institutionen sichergestellt. Das Verfahren der Mitentscheidung zwingt uns, einen Konsens anzustreben. Keine der Seiten ist stärker als die andere. Weder das Europäische Parlament noch der Ministerrat. Davon profitieren unsere Bürger und davon profitiert auch die Demokratie. Die rotierende Unionspräsidentschaft, die den Ministerrat repräsentiert, behält die Gesetzgebungskompetenzen, wie es bereits im Vertrag von Nizza festgeschrieben war. Es stellt sich also die Frage nach der Rolle dieser neuen Institution des Europäischen Rates im Verwaltungssystem der Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat nämlich wie bisher ausführende Befugnisse, exekutive Befugnisse. Wie kann man also zum einen ein effektives System der Verwaltung der EU schaffen, gleichzeitig ein möglichst bürgernahes System und zum dritten ein effizientes System auf der internationalen Bühne und das auf Grundlage des Vertrages von Lissabon? Drei Fragen. Um nun den ersten Punkt darzustellen, möchte ich zurück auf das institutionelle Viereck blicken. Obwohl der Vertrag von Lissabon die europäischen Gemeinschaften aufhebt, außer Euratom, und sie durch die Europäische Union ersetzt, gehört die Gemeinschaftsmethode nicht nur nicht der Vergangenheit an. Ganz im Gegenteil, wir brauchen sie heute mehr denn je. Ich wiederhole, die Gemeinschaftsmethode ist nicht nur nicht in die Vergangenheit versunken, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen sie mehr denn je. Die Methode der Regierungszusammenarbeit ist ein alter, schwieriger Weg. Nur auf dem Weg der Gemeinschaftsmethode kann Europa genügend schnell vorankommen. dass es nicht hinter den international führenden Mächten zurückbleibt. Eine langfristige Vision eines gemeinsamen Europa sollte im Europäischen Rat sich gegen den kurzfristigen politischen Nutzen durchsetzen. Ein Nutzen, der durch die nächsten Wahlkämpfe definiert ist. Das sollten wir erwarten vom Verantwortungsbewusstsein der europäischen Führungskräfte, die Mitglieder im Europäischen Rat sind. Von ihnen hängt die Zukunft der Gemeinschaftsmethode der Europäischen Union ab. Diese Methode, die Gemeinschaftsmethode, beruht auf der Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission. Daher denke ich, dass die Zeit reif ist, eine Parlamentarisierung der Kommission ins Auge zu fassen. Die Rechtsakte, die dort entstehen, machen schließlich beinahe 65% aller Rechtsakte der Mitgliedstaaten aus. Um dies zu tun, muss man den Vertrag nicht ändern. Es genügt, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union davon zu überzeugen, dass sie ihre Kandidaten für einen Sitz in der Kommission immer häufiger auf die Listen für die Europawahlen setzen. Diese Menschen könnten den ersten Platz jeweils einnehmen. Die künftigen Kommissare also würden zunächst in den europäischen Wahlen gewählt werden, zum Europäischen Parlament, dann würden die Kommissare ein demokratisches Mandat erhalten, aus allgemeinen Wahlen. Das hätte nicht nur eine symbolische Bedeutung aus der Sicht unserer Bürger. Die Kommission wird dadurch eine starke demokratische Legitimierung erhalten und wird institutionell gestärkt werden. Das würde eine bessere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rat ermöglichen. Auf diese Weise können wir das Gleichgewicht im Gefüge der Institutionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates wiederherstellen. Und darüber hinaus die Kommission dem Parlament annähern, denn es ist ja das Parlament, das alle Mitglieder der Kommission wählt. Die beiden Gemeinschaftsinstitutionen, die Kommission und das Europäische Parlament, werden eine außergewöhnliche Bedeutung erhalten. Das bringt uns unserem Ziel, dem europäischen Demos, näher. Auf diese Weise komme ich zu meinem zweiten Punkt, dem Engagement der Bürger. In der neuen institutionellen Ordnung der Europäischen Union wird es noch wichtiger sein. Sehr geehrte Damen und Herren, die europäischen Wahlen finden gegenwärtig unter der Fahne der nationalen Parteien statt. In jedem Land sind es andere Parteien. Im Europäischen Parlament haben wir aber europäische Fraktionen. Und die Bürger sehen keinen klaren Zusammenhang zwischen den nationalen Parteien und den Fraktionen des Europäischen Parlaments. Ich stimme mit Joschka Fischer überein, der sagte, dass die Menschen sich durchaus für europäische Angelegenheiten interessieren, dass sie aber nicht wüssten, von wem sie in diesem Europa vertreten werden. Das sagte er auch vor 10 Jahren an dieser Universität. Wir sollten die nationalen Parteien dazu ermutigen, auch unter der Fahne Europas aufzutreten. Die CDU kann in ihrem Wahlkampf durchaus das Logo der Europäischen Volkspartei verwenden, wie die SPD das Logo der Europäischen Sozialisten und Demokraten und die FDP das Logo der Europäischen Liberalen. Ähnlich die Grünen und jede andere Partei. Das erfordert keine rechtliche Änderung, aber durchaus eine Änderung unserer Einstellung zu unserem Europäischsein. Vor etwas mehr als 20 Jahren haben sich die Menschen hier im damaligen Ost-Berlin daran erinnert, dass sie einem Volk angehören. Sie riefen auf der Straße: Wir sind ein Volk. Und ihr Ziel war dabei die Idee der Wiedervereinigung Deutschlands. Heute müssen wir die Einstellung unserer Bürger dahingehend ändern, dass sie sagen wollen, wir sind das Volk Europas. Wir müssen die europäische Identität unserer Bürger stärken und ein neues Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Denn wir müssen weiterhin das Ideal des vereinten Europas anstreben. Ein Ideal, das stetige gemeinsame Anstrengung erfordert, denn Europa, das sind wir. Brüssel liegt nicht auf einem anderen Kontinent. Es gehört genauso zu unserer Wirklichkeit wie Berlin. Die europäische Politik hat Auswirkungen auf die europäische Rechtsetzung und diese wiederum wirkt sich direkt auf unsere Bürger aus, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Um ihnen Europa näher zu bringen, müssen wir nicht nur gute Rechtsakte schaffen, wir müssen auch dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Heute ist dies etwa im Bereich der Wirtschaft nicht immer so. Das ist ein weiteres Argument, das, was wir zuletzt auch gesehen haben. Es ist ein gutes Argument dafür, die Europäische Kommission zu stärken, denn sie wacht über unser Recht und über die Gemeinschaftsmethode. Wir müssen also die Menschen dazu bewegen, sich auf europäischer Ebene zu engagieren. Die erwähnten 2/3 der Rechtsakte, die in den europäischen Institutionen entstehen, sind dafür ein ausreichender Grund. Zudem wird es ohne den europäischen Demos keine europäische Solidarität geben.
Betrachten wir das Beispiel Griechenland. Empfindet der deutsche Steuerzahler etwa heute Solidarität mit diesem Land? In einer europäischen Gemeinschaft sollten wir das erwarten. Ihr habt die gleiche Währung, beide Länder haben dieselbe Währung und jede Spekulation, die sich gegen Griechenland richtet, wird sich auch auf die deutschen Steuerzahler auswirken. Die Schwäche eines Landes der Eurozone wirkt sich nicht nur auf alle Mitgliedsländer der Eurozone aus, sondern auf die ganze Europäische Union. Und ich hoffe, dass wir schon bald die Lektion aus der griechischen Krise lernen und diese genau analysieren werden. Denn sie hat uns die Frage deutlich vor Augen geführt, auf die wir schnellstmöglich eine Antwort finden müssen. Wenn wir uns also in einem System der kommunizierenden Röhren befinden, müssen wir dieses System so kohärent wie möglich verwalten. Und von den einzelnen Mitgliedstaaten müssen wir entschiedener als bisher entsprechendes Handeln verlangen. Es gibt keine Solidarität ohne Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds der Gemeinschaft. Die nächste wichtige Frage ist, wie können wir die Menschen dazu bewegen, sich zu engagieren? Ihr Engagement ist wichtig für die demokratische Kontrolle der Europäischen Union. Der Vertrag von Lissabon gibt uns neue Kontakt- und Einwirkungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene. Wir haben die Bürgerinitiative, für die die Unterschriften von 1 Million Menschen oder von 0,2% der Bevölkerung der EU erforderlich sind, um die Kommission unmittelbar zum Handeln aufzufordern. Wir haben unseren Dialog mit den Kirchen und den Organisationen der Zivilgesellschaft formalisiert. Aber das Wichtigste ist, wir haben dafür gesorgt, dass die nationalen Parlamente in den Rechtsetzungsprozess einbezogen werden. Den Bundestag, den Bundesrat und auch die anderen, alle. Sie können jetzt das europäische Recht bewerten und überprüfen, ob es nicht das Subsidiaritätsprinzip verletzt. Sie können auch, also die nationalen Parlamente, sie können auch die sogenannte gelbe Karte verwenden, womit ein Legislativverfahren letztendlich gestoppt wird. Die nationalen Parlamente übernehmen die Mitverantwortung für die Unionsgesetzgebung. Somit nehmen sie auch an der Gemeinschaftsmethode teil. Das ist noch nie da gewesen. Aber das sind alles nur Werkzeuge. Sie werden dann von Nutzen sein, wenn wir, Politiker, aber auch unsere Bürger gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Und das ist unsere Verantwortung, unsere, die der Politiker, ihnen das beizubringen. Man darf nicht vergessen, dass die Gemeinschaft ihrer ursprünglichen Absicht nach ein großes intellektuelles und moralisches Unterfangen war. Und der Namenswechsel von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union bedeutet keine Veränderung des Wertesystems. Weiterhin sind wir eine europäische Gemeinschaft. Wir müssen die Bürger davon überzeugen, dass sie voll und ganz zu dieser Gemeinschaft gehören, die den Namen Europa trägt. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum dritten und letzten Punkt meines Vortrages. Ich möchte einige Worte über die neue Rolle der Europäischen Union weltweit sagen. Wir haben ein neues Werkzeug, nämlich den Europäischen Auswärtigen Dienst. Gegenwärtig äußern die Mitgliedstaaten ihm gegenüber gewisse Befürchtungen. Ich denke, dass das unbegründet ist. Es ist nichts anderes als der Ausdruck gewisser nationaler Egoismen, der für die ganze Europäische Union so nachteilig ist. Europa ist doch viel stärker in seinen Kontakten mit anderen Mächten, wenn es mit einer Stimme spricht. Die Stärke und die Schwäche Europas sind am Beispiel der Verhandlungen mit dem Handel im Rahmen der WTO, an unserem Standpunkt während der Verhandlungen beim Klimagipfel in Kopenhagen oder auch nur an unserer Hilfe für Haiti erkennbar. Der Auswärtige Dienst ist eine Chance für uns, keine Bedrohung. Er vereint die Erfahrungen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union und kann so äußerst wirksam dazu beitragen, die europäischen Interessen und Werte, die europäischen Werte zu fördern. Das geografische Gleichgewicht in der Auswahl der beinahe 140 Botschafter der EU scheint mir hier selbstverständlich zu sein und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Falls wir in Europa ein Gefühl gemeinschaftlicher Mitverantwortung für den Dienst anstreben. Alle Staaten, alle Völker für diesen Dienst. Die Welt wird im 21. Jahrhundert eine neue Führung brauchen. Die selbstverständliche Wahrheit ist, dass der sogenannte Westen die neuen globalen Probleme nicht mehr alleine lösen kann. Wir brauchen Zusammenarbeit, aber nicht nur untereinander, sondern auch mit der Welt außerhalb, um die Art und Weise zu ändern, mit der die Welt geführt wird. Wir sollten mit erprobten Partnern beginnen. Ich glaube daran, dass die europäisch-amerikanische Partnerschaft die erste Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel ist. Unsere Zusammenarbeit und unsere gegenseitige Abhängigkeit machen uns stärker, und zwar auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans, um Herausforderungen wie den Iran und Nordkorea, Energieversorgung, Klimawandel oder schließlich die Wirtschaftskrise zu bewältigen, müssen wir auch mit Russland, China, Indien und Brasilien zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir den Erwartungen unserer Bürger in einer globalen Welt entgegenkommen wollen. Wie Konrad Adenauer sagte, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Ich glaube, dass Europa in dieser neuen Global Governance eine Chance für sich sehen sollte. Wir können unsere Werte vorantreiben, die allerdings immer noch nicht universell sind. Daraus ergibt sich für uns eine besondere Verpflichtung, uns für die Demokratie und Menschenrechte einzusetzen, insbesondere in den Beziehungen zu unseren direkten Auslandspartnern. Europa kann mit dem europäischen Staatenmodell weiterhin Stabilität exportieren und die Anerkennung von Menschenrechten und Freiheit fördern. Aber wenn wir nicht stark sind, werden wir sehr schnell zu einer kleinen europäischen Wagenburg werden, die die mächtigen Wellen weniger demokratischer Wertesysteme überschwemmen. Wir können das europäische Gesellschaftsmodell fördern, das den Menschen an die erste Stelle setzt, oder dazu übergehen, Mauern zu bauen, die uns vor Systemen schützen, die das Wohlergehen der Staatsführung über das Wohlergehen des Einzelnen stellen. Wir müssen innerlich stark sein, denn nur unsere innere Kraft und unser Zusammenhalt wird effizientes Handeln nach außen möglich machen, das sowohl für unsere Bürger als auch für den Rest der Welt wichtig ist. Wir haben bereits gezeigt, dass wir eine Führungsstelle einnehmen könnten, etwa im Kampf gegen den Klimawandel oder bei der Bekämpfung der Finanzkrise. Wir haben gezeigt, dass unser Modell der Demokratie, Diplomatie und Zusammenarbeit funktioniert. In unserem Europa funktioniert es hervorragend. Diplomatie und wirtschaftliche Zusammenarbeit sind besser als militärische Interventionen, obwohl die Europäische Union auch letztere erfolgreich unternommen hat. Ich glaube fest daran, dass unser Modell der geteilten Souveränität sowie der politischen und wirtschaftlichen Solidarität ein weltweites Vorbild sein kann. Damit dies aber gelingt, benötigen wir Partner, die gemeinsam mit uns unsere Interessen und Werte verteidigen. Nur dann werden wir die Ziele erreichen, die alle freien Staaten auf der Welt gemein sind. Und deshalb eben brauchen wir Führung und Management im globalen Maßstab. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Entgegen der Hoffnung vieler ist der Weg, der europäische Weg, noch nicht erreicht. Die Annahme des Vertrags von Lissabon war nur ein Anfang dessen. Im Moment befinden wir uns an einem entscheidenden Moment. Der Vertrag von Lissabon eröffnet neue Möglichkeiten der europäischen Integration. Er hat die Union im Inneren verändert und uns Mittel zur Wirkung nach außen an die Hand gegeben. Er hat neue Möglichkeiten geschaffen, unseren Bürgern zu dienen. Doch lässt sich nicht alles in Verträgen festschreiben. Der Raum zwischen den Zeilen der Vertragsartikel muss mit dem Willen zum Handeln und zur Zusammenarbeit zwischen Ländern, Institutionen und Bürgern gefüllt werden. Das ist die Lehre aus der Krise, die es uns nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon unmöglich gemacht hat, uns auf dem Erreichten auszusuchen. Wir müssen Europa politisch und wirtschaftlich stärken. Diese Aufgabe wird uns niemand abnehmen.
Europa muss vor allem sich selbst gegenüber solidarisch sein. Denn wenn ich hier ein wenig romantisch werden darf, wir gehören einer Gemeinschaft an, einer Wertegemeinschaft. Aber auch, und jetzt werde ich wieder sehr pragmatisch, weil wir uns über unsere Interessengemeinschaft im Klaren sind. Vielen Dank.